immer das Wichtigste, dass man den Lebensraum sichert. Deswegen auch dort die Arbeit mit den Rangern, generell den Park dabei zu unterstützen, ein sicheres Umfeld zu geben, weil bevor nicht diese Population gesichert ist, braucht man sie nicht aufbauen. Das führt dann eben nur dazu, dass wir wieder eben zu viel mehr Wilderei kommen und die Tiere wieder verlieren.
Die Sonne ging gerade auf, mein Kaffee kickte noch nicht so richtig und unter meinem Poncho versuchte ich mich irgendwie warm zu halten, als unsere Rangerin plötzlich Halt machte und unseren Blick mit einer Handbewegung nach links führte. Sie waren so nah, dass ich einen Moment brauchte, um zu verstehen, was vor mir stand. Ein Nashorn. Und eigentlich nicht eins, sondern gleich 6 trotteten, ähnlich verschlafen wie ich noch 30 Sekunden früher, an uns vorbei. Was für eine Präsenz und was für eine Anmut. Nach der Bewunderung aber mein erster Gedanke, und die will jemand töten? Unfassbar. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aydin Wegner, Redakteurin beim WWF und das eben war meine Begegnung mit einer Nashornherde in Südafrika. Heute zu Gast ist meine Kollegin Leonie Ernst, Project Manager Eastern and Southern Africa. Hallo Leonie.
Moin.
Leonie, nimm uns doch mal mit, wann hattest du deine erste Begegnung mit einem Nashorn und wie war das für dich?
Ich glaube, vielleicht nicht meine erste, aber meine erste eindrucksvolle Begegnung hatte ich relativ knapp nach dem Abitur. Da habe ich 4 Wochen auf einem Naturschutzreservat ein Praktikum gemacht und die hatten ein Nashorn-Aufzuchtsprogramm. Und das hat für uns bedeutet, dass wir auf der Forschungsstation gewohnt haben und relativ häufig zu Fuß zur Main Lodge laufen mussten. Mhm. Und auf dem Reservat waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 10 bis 15 Nashörner, die dort gelebt haben.
Ja.
Und das hieß jeden Tag immer, wir müssen gucken, dass wir ihnen zu Fuß nicht begegnen. Und zum Glück war das erste Mal dann aber doch im Auto, dass wir sie da gesehen haben. Und das ist mir sehr eindrücklich geblieben, weil das natürlich da meine Mitbewohner waren zu dem Zeitpunkt. Und der Gedanke hat mich dann die nächsten 4 Wochen begleitet. Und zwar im Positiven, aber natürlich auch im Aufgeregten, weil wir natürlich doch gucken möchten, das sind eindrucksvolle Tiere, aber zu Fuß bin ich da doch immer etwas vorsichtig, ihnen zu begegnen.
Ja, das ist ja ein absolutes, eben genau dieses Zwischen, ich möchte sie gerne sehen, ich möchte ihnen irgendwie nahe kommen, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig, eigentlich möchte ich gerade nicht sie begegnen, wenn ich morgens irgendwie dahin watschel.
Genau, also es sind ja grundsätzlich super friedliche Tiere,
ja.
Aber trotzdem muss man sich natürlich bewusst machen, man geht auf ihrem Gebiet, da in dem Fall gerade spazieren, wie das bei allen anderen Lebewesen und auch uns Menschen ist, wenn man ungut überrascht wird, dann reagiert man ja nicht immer direkt positiv.
Mm.
Und da war in unserem Kopf immer der Blick zum nächsten Baum, weil grundsätzlich ist das dann deine beste Chance, in der ersten Sekunde auf den nächsten Baum zu klettern. Deswegen war das einfach ein sehr begleitendes erstes Erlebnis mit diesen wunderbaren Tieren.
Ja, das prägt auf jeden Fall. Was fasziniert dich denn so am meisten an Nashörnern? Was findest du so bewundernswert?
Ich finde die Tiere so beeindruckend, weil sie eben so friedliche Tiere sind. Du hast das ja eben auch schon gesagt. Mhm. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, warum, was denen passieren sollte, weil die tun niemandem wirklich was. Und diese Ruhe und gleichzeitig aber auch manchmal dieses aufgeweckte, lebendige Art, beeindruckt mich immer sehr und ist für mich sehr eindrücklich irgendwie für die Welt, in der sie leben und die Welt, die wir deswegen auch irgendwie mit beschützen wollen.
Wir beide reden ja gerade von Nashörnern, aber es gibt ja nicht das Nashorn. Es gibt unterschiedliche Arten. Klär uns da gerne mal auf.
Genau, Nashörner gibt es eben schon sehr, sehr lange und es leben aber nur noch 5 Arten. Das war nicht immer so, aber heutzutage gibt es noch 5 Arten. 3 davon leben in Asien und 2 gibt es in Afrika. Und für die bin ich sozusagen mit zuständig.
Die beiden Arten in Afrika. Welche sind das? Wie unterscheidet man die?
Das sind Spitzmaul-Nashörner und Breitmaul-Nashörner. Auf den ersten Blick würde ich sagen, sehen die vielleicht sogar noch ganz ähnlich aus, aber sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, farblich gleich. Und beide haben sie 2 Hörner. Das ist auch nicht bei allen Arten so.
Mm, okay.
Aber sie sind eben doch ganz unterschiedliche Tiere, nicht nur im Aussehen auf den zweiten Blick eben dann, sondern auch im Sozialverhalten und also eigentlich vom Sozialverhalten bis zur Ernährung sehr unterschiedlich.
Dann nimm uns mit in die Unterschiede, die will ich natürlich wissen.
Ja, ich fange mal beim Breitmaul-Nashorn an,
ja.
In meinem Kopf geht es da mal los. Breitmaul-Nashörner sind grundsätzlich etwas größer und deutlich schwerer, leben eher in Gruppen zusammen. Also die männlichen Tiere sind schon auch Einzelgänge, aber die weiblichen Tiere findet man in Gruppen. Deswegen, als du vorhin erzählt hast, gehe ich davon aus, dass du mal damals einer Breitmaul-Nashorn-Herde begegnet bist.
Das kann gut sein. In dem Moment habe ich nicht drauf geachtet, weil ich echt so eingefroren war. So, uff, geil.
Okay, ja, weiter. Genau, nein, aber ich vermute, es wird so sein, weil 6 Tiere sind eigentlich normal Breitmaul-Nashörner.
Okay, cool.
Und auch eher weibliche Tiere, die da zusammen sind, mit Jungtieren potenziell. Und sind deswegen als Breitmaul-Nashorn in Deutsch bekannt, weil sie eben ein recht breites Maul haben, relativ einfach zu verstehen. Und ernähren sich eigentlich hauptsächlich von Gras und beißen da sehr, sehr nah am Boden eigentlich das Gras ab. Und dann gibt es eben noch Spitzmaul-Nashörner, die sind etwas kleiner. Ich meine, wir sprechen immer noch von 2 Tonnen circa. Aufwärts, also sind jetzt auch keine kleinen Tiere.
Kleiner in Anführungszeichen.
Genau. Gerne. Und ernähren sich eben nicht von Gras, sondern haben so ein spitzes Maul, damit sie eigentlich besser kleine Äste abessen können, Blätter und eher auf Buschebene sich ernähren können. Das sind so mal die größten Unterschiede. Die Hörner sind bei Breitmaul-Nashörnern auch etwas größer und ein bisschen spitzer und bei Spitzmaul-Nashörnern dann wieder andersrum etwas kleiner.
Ja, ich rufe gerade selber die Bilder wieder hoch und jetzt gerade sehe ich so, ah ja, stimmt, das habe ich mal gesehen und das habe ich mich gefragt. Und Spitzmaul-Nashörner, Gottes Willen, das wird heute, glaube ich, so ein bisschen das Bingo-Spiel, das auszusprechen. Die sind mehr Einzelgänger oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, die sind eigentlich immer einzeln unterwegs. Also wenn man die zu zweit findet, dann ist es eigentlich meistens, weil es Muttertiere sind mit ihren Jungtieren noch oder eben vielleicht zur Paarungszeit, aber tendenziell sind die eigentlich immer allein unterwegs.
Okay, und sie aber sind komplett vegetarisch unterwegs, auch wenn die einen Gräser fressen und die andere mehr im Buschbereich.
Genau, sie sind sogar eigentlich, würde ich von Veganern sprechen in diesem Fall.
Ja, stimmt, ja, weiß ich nicht. Käse wächst ja nicht auf Ästen. Soweit ich weiß. Nee, stimmt, ja, hast recht, ist Veganer. Eigentlich. Dann nimm es doch mal mit, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet und ich kann es mir schon denken, aber wir möchten es ganz natürlich gerne hören und wissen. Ihre Rolle im Ökosystem von den Nashörnern, wie ist die genau?
Nashörner sind fürs Ökosystem deswegen genau eigentlich ganz wichtig, weil beide ja, wie ich eben schon meinte, sehr spezifisch sich ernähren und das wird bei Breitmaul-Nashörnern. Das ist für mich auch nicht einfach mit den sehr langen deutschen Namen, dazu, dass sie eben besonders niedrig Gras abfressen. Das ist bei vielen Antilopenarten zum Beispiel oder anderen Vegetarier, veganen Tieren nicht so. Und das führt dazu, dass sie eben das Ökosystem so ein bisschen mitpflegen. Man sagt ja auch Ökosystemingenieur ist ein sehr deutsches Wort, finde ich. Aber sie modellieren eben mit, wie sich Ökosysteme verhalten. Das mit dem kurzen Gras ist zum Beispiel super, weil Feuer dort nicht sich ausbreiten kann in vielen Fällen und für eher kleinere Tiere dann Rückzugsorte bildet. Beim Spitzmaul-Nashorn, wie gesagt, die essen eher Busch und da auch häufig Buscharten oder eher eben hölzernere Arten, die viele Tiere nicht essen und führen dazu natürlich, dass da auch sich diese Buscharten nicht so sehr ausbreiten können und können so natürlich regulieren, wie viel Busch sich ausbreitet und wie viel Grasfläche bleibt. Sie sind also super wichtig, um die Flächen so ein bisschen frei zu machen und dafür andere Arten dann eben Lücken im Ökosystem zu schaffen.
Okay, wir hören jetzt gerade ganz viel darüber, dass wie toll Nashörner sind, wie wichtig sie sind und wie beeindruckend auch unsere Begegnungen mit den Nashörnern waren. Aber den Nashörnern geht es ja jetzt nicht so gut. Ansonsten wären sie wahrscheinlich auch kein WWF-Thema. Sie gelten als stark bedroht. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist tatsächlich so. Schöner wäre es natürlich, wenn es uns gar nicht bräuchte. Das größte Problem, was tatsächlich historisch und auch jetzt besteht, ist Wilderei. Nicht immer aus den gleichen Gründen. Im 20. Jahrhundert war es wahrscheinlich vermehrt einfach die Großwildjagd und die Trophäenjagd. Das hat sich verschoben, aber ist nicht besser geworden. Mhm. Heute ist es immer noch die Jagd, größtenteils illegal, die Bestände halt sehr bedroht und eben zum Teil sogar so weit dezimiert hat, dass man quasi von Aussterbung sprechen konnte. Gerade mit Breitmaul-Nashörnern gab es Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch um die 100. Man kann sich nicht genau sicher sein, aber knapp unter 100, knapp über 100.
Ja.
Damals ging es den Spitzmaul-Nashörnern noch einigermaßen gut. Die allerdings wurden dann im so 1980ern bis auf auch wenige Individuen runtergejagt. Da sind 96% der Population verloren gegangen. Also es ist viel,
96%
in 2 Jahrzehnten.
Wahnsinn.
Also da ist wirklich von einer einigermaßen gut bestehenden Population so viel gejagt worden damals, um eben dieses Horn zu erhalten, weil das ist eigentlich das große Problem oder der Anreiz überhaupt, dieses Tier zu jagen, weil wir vorhin schon gesagt haben, die tun eigentlich niemandem was, also niemandem und gar nichts, ist das Horn von Nashörnern. Auch heute noch ist genau das Problem. In bestimmten Ländern wird das als Wundermittel der Medizin noch gehandhabt und hat deswegen einen Riesenwert. Diese Jagd ist das, was die Tiere so bedroht. Es kommen natürlich noch andere Probleme hinzu. Der Klimawandel, die Dürre geht auch an solchen Tieren nicht vorbei. Aber das größte Problem ist eigentlich die Jagd nach diesem Horn.
Nach diesem Horn. Und das Horn besteht, wir müssen mal dieses Mythos irgendwie so ein bisschen versuchen, weiter aus der Welt zu schaffen, aus Keratin?
Genau, richtig. Also Keratin, das kennen wir von unseren Haaren, von unseren Nägeln. Ja. Und es gibt wissenschaftlich überhaupt gar keinen Beleg dafür, dass es irgendetwas Medizinisches bewirken kann. Also man sagt dann natürlich so ein bisschen salopp immer, kann man auch seine Fingernägel abknabbern, machen eh viele. Aber
that's true, ja. Haare knabbern machen auch einige, ja.
Ja, also es gibt keinen wissenschaftlichen Grund dafür, Horn zu konsumieren. Also das bringt gar nichts, soweit wir das wissen. Aber das ist einfach etwas, was sich nicht richtig abschütteln lässt bisher und was dazu führt, dass die Nachfrage riesig ist. Es ist ein Stück weit natürlich auch, wie viele Dinge, die sehr teuer sind, dann auch ein Statussymbol, das besitzen zu können. Aber genau, es bringt nichts. Es ist Keratin. Das hat keinerlei Mehrwert, das zu konsumieren.
Ja. Weißt du denn, wie das konsumiert wird? Also ich denke mal, irgendwie in Pulver verarbeitet, weil so am Horn rumknabbern ist wahrscheinlich auch nicht so geil, ne?
Ich denke nicht, nein. Also häufig wird das als Pulver verabreicht. Es ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, weil diese ganze Lieferkette, sage ich mal, ist natürlich illegal. Also man redet ja auch immer viel darüber, was so Horn kostet. Dadurch, dass das alles nur auf dem Schwarzmarkt passiert, von der Beschaffung bis zum Transport und dann am Ende natürlich auch beim Konsumenten, ist es schwer mitzukriegen, aber ja, hauptsächlich wird es als Pulver konsumiert.
Finden wir nicht gut. Es ist natürlich auch, also wirklich jeder, der sich mal so ein Nashorn anschaut, in welchem Kontext auch immer, muss natürlich, kann glaube ich auch ganz schnell mit dem Kopf schütteln, dass man so ein großes Tier wegen so einem kleinen Stück auch tötet. Was kann man dagegen machen, dass eben genau die Nashörner nicht für so ein kleines Stück von ihrem Körper getötet werden?
Das ist ein bisschen eine zweigeteilte Antwort, weil die Lösung auf zwei Kontinenten quasi liegt. Das eine ist natürlich das, was wir in meinem Bereich machen und arbeiten in Afrika, grob gesagt, zum Schutz der Tiere. Und der zweite Teil liegt bei den Kollegen in Asien, weil dort die Nachfrage am höchsten ist oder eigentlich ausschließlich von diesem Kontinent kommt. Da wird dann viel zur Nachfrageverringerung gearbeitet und was bei uns auf unserem...
Und Aufklärung wahrscheinlich auch viel, ne? Also einfach eben zu sagen, ja, dann knabbelt eure Fingernägel ab.
Genau, ich weiß nicht, ob wir das empfehlen, aber genau die Aufklärung dahin, dass es eben eigentlich nichts bringt. Die Fahndung auch danach, wo diese illegalen Produkte hinkommen, das passiert woanders. Bei uns geht es tatsächlich viel um die Schutzarbeit. Da kann man vieles machen, aber es ist immer ein sehr großes Paket und es ist auch sehr aufwendig. Ein großes Vorhaben ist dabei erstmal der Schutz und die Arbeit mit RangerInnen zum Schutz der Tiere. Die hat sich sehr intensiviert über die letzten Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte inzwischen, dass es da wirklich früher natürlich um ganz normale, sag ich mal, Schutzmaßnahmen geht, zum Parken bis hin inzwischen zu täglicher, nächtlicher Überwachung der Tiere, dass da immer jemand ist. Genauso ist es aber auch die Arbeit mit Behörden viel, auch da, dass die Lieferkette überschützt wird. Und es gibt inzwischen auch Gebiete oder Parks, wo es so weit geht, dass man den Nashörnern eben die Hörner entfernt. Mhm. Das ist nicht die schönste Maßnahme und sehr aufwendig, aber es ist in vielen Gebieten inzwischen auch ein Teil des Maßnahmenpakets, was getroffen wird.
Auf die andere Sache möchte ich auch noch gleich drauf eingehen. Bleiben wir kurz eben bei dem Entfernen der Hörner. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also wahrscheinlich wird das Tier betäubt, dann geht man hin, abgeschliffen oder ist es genau das oder ist es irgendwie anders?
Ja, also es klingt jetzt leider alles sehr brutal, weil es einfach ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Ich durfte da auch schon mal dabei sein. Das ist schon ein sehr besonderes Erlebnis. Und auch hier, vielleicht einfach, um auch mal einen Fun Fact mit einzubringen in dieses doch sehr schwierige Thema, ist es gar nicht unbedingt gleich zwischen Breitmaulnashörnern und Spitzmaulnashörnern, weil die in ihrem Verhalten wieder so unterschiedlich ist.
Ja.
Ich war tatsächlich dabei, als einem Spitzmaulnashorn das Horn abgenommen wurde.
Also bei den Einzelgängern?
Genau, bei den Einzelgängern und bei der auch etwas forscheren Art, würde ich sagen. Breitmaulnashörner sind so ein bisschen träge, gemütliche Tiere und Spitzmaulnashörner sind etwas mehr auf Zack. Dementsprechend unterscheidet sich das auch ein bisschen, wie man da mit dem Dehorning, sagen wir da auf Englisch, immer vorgeht. Da wird das Tier erstmal betäubt. Das muss häufig aus dem Helikopter passieren, einfach weil die Tiere zu finden ist schon schwierig. Mhm. Also in der Begleitung, die ich gemacht habe, ist schon 3 Tage vorher sind die Ranger los, um das erstmal zu Fuß zu suchen, damit man per Funkspruch überhaupt sagen kann, wo das Tier ist. Dann wird aus dem Helikopter betäubt, weil nämlich gerade so Spitzmaulnashörner dann erstmal, gut, ich würde nicht besser reagieren, aber recht entnervt reagieren und mal losrennen. Mhm. Und da ist gerade der Helikopter dann wichtig, weil in so Buschlandschaften sonst das Tier zu finden, ist deutlich schwierig. Irgendwann so, das dauert immer zwischen 5 bis 10 Minuten.
Bis die Betäubung halt wirkt, ja.
Genau. Irgendwo legt sich das Tier dann eben hin. Und dann wird tatsächlich meistens mit einer Motorsäge das Horn abgeschnitten. Deswegen meinte ich, das klingt sehr heftig. Aber das tut dem Tier jetzt erstmal nichts. Also die Betäubung ist nicht ohne, das ist kein Prozess, den man einfach mal leichtfertig angeht. Aber das reine Abschneiden des Horns ist eben wie mit Fingernägel schneiden. Da ist kein lebendes Material drin. Mhm. Das gibt ja auch, das ist anders als bei Gazellen zum Beispiel, wo eine Durchblutung noch ist in einigen Tieren.
Ja.
Genau, bei Nashornhorn ist nicht durchblutet, das kann man abschneiden. Das sieht natürlich dann aber mit einer Motorsäge schon noch was aus.
ja.
Dabei wird natürlich auch doll drauf geachtet, das kriegt erstmal eine Augenbinde um das Tier. So, die sind zum Glück dann auch einigermaßen raus erstmal.
Ja.
Und wenn das erledigt ist, werden die Tiere meistens, wenn nicht bereits passiert, mit einem Sender noch ausgestattet, einfach weil die Datenlage super wichtig ist für den Schutz. Und dann wird das Tier aufgeweckt. Auch hier ein bisschen unterschiedlich bei Breitmaulnashörnern, wenn die aufwachen, sind die eigentlich recht entspannt drauf, also so wie man eben aus einer Narkose eigentlich ein bisschen bei uns auch rauskommt. Ja. Spitzmaulnashörner wachen gerne auf und haben erstmal Krawalllaune, auch völlig nachvollziehbar. Wir haben dann damals einen der Ranger zurückgelassen im nächsten Baum. Der hat dann da gewartet, bis das Tier sich erholt hat, aufgestanden ist und uns dann angefunkt, weil man natürlich gucken muss, dass es dem Tier gut geht, dass es wieder losläuft.
Achso, der ist nicht geflüchtet, sondern der hat einfach gewartet und
genau,
beobachtet.
Den haben wir zurückgelassen.
In meinem Kopfkino war schon wieder Action angesagt. Okay, gut.
Ja, ich stelle mir das, na gut, das wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein, wenn du da in so einem Baum hockst, aber ich stelle mir das schon auch actionreich vor, weil der Rest von uns hat sich natürlich ins Auto gesetzt und sich wieder verabschiedet. Und der hat da ausgeharrt und natürlich sichergestellt, dass es dem Tier gut geht. Der ganze Prozess, man macht das möglichst schnell. Man möchte natürlich nicht, dass das Tier da länger liegt, als es liegen muss.
Ja.
Aber ist mit viel Aufwand verbunden. Deswegen ist es wirklich nichts, was man leichtfertig einfach so anfängt.
Hat das Tier irgendwelche Nachteile? Weil an sich ist ja jedes Tier so geschaffen, wie es ist, um am besten durch die Natur zu kommen. Punkt. Hat es dadurch, dass wir eben ja quasi ein Feature seines Körpers entfernen, irgendwelche Nachteile oder kommt er trotzdem gut durch?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es gibt da natürlich Forschung zu. Auch mit sowas macht man nicht einfach mal auf Pi mal Daumen, weil es wurden ja wirklich inzwischen sehr, sehr viele Tiere das Horn so abgenommen. Mhm. Es gibt Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass es ihnen nicht schadet. Es gibt andere, die sagen, dass es natürlich schon ein leichtes Veränderung des Sozialverhaltens macht, aber im Großen und Ganzen weist es darauf hin, dass es doch die beste Möglichkeit ist, weil so hart das klingt, aber ein Nashorn ohne Horn, dem geht es immer noch besser als ein totes Nashorn. Aber das wird auch nach wie vor weiter gemonitort und geguckt, weil das Horn theoretisch natürlich, wie du sagst, eine Funktion hat, zur Verteidigung, aber auch um das Sozialverhalten irgendwie mit ausleben zu können, um an dem Boden ein bisschen den auflockern zu können. Also es hat eine Funktion, die wird ihm natürlich dadurch genommen, aber es scheint, dass die Tiere damit trotzdem gut leben können.
Wie hat sich die Situation denn dadurch geändert? Hat sie sich verbessert?
Das kommt natürlich immer sehr auf den Ort drauf an. Ich meine, man muss schon sagen, die größten Wildereizahlen ist in Südafrika spezifisch. Und da gibt es schon Parks, in denen es einen großen Rückgang davon gab, dass Tiere gewildert worden sind, nachdem das Horn abgenommen worden sind. Man muss aber auch sagen, auch daran passen sich Wilderer häufig an. Auch weil das Stück Horn, was abgenommen wird, ist nicht das vollständige Horn. Das will man natürlich auch nicht, weil das würde sehr eingreifen und das würde das Tier dann doch verletzen. Das gibt natürlich also schon noch diesen Hornansatz. Grundsätzlich muss man aber sagen, es hat schon gezeigt, dass es hilft und dass die Wilderei dadurch zurückgegangen ist in den Orten, in denen das passiert ist.
Tatsächlich haben wir darüber auch einen Artikel auf der wwf.de. Das werde ich euch auch nochmal gerne verlinken. Da ist es nämlich in einem Park, den ich leider nicht aussprechen kann. Das ist die Wilderei um 70% zurückgegangen, nachdem dort die Tiere enthornt worden sind. Und das zeigt ja eben, dass es sehr effektiv ist. Ich verlinke euch das, dann könnt ihr genau nachlesen, wie dieser Park auch heißt und wo der ist. Für mich sind das einfach zu viele Vokale hintereinander, um das genau auszusprechen.
Ich kann dich da sonst unterstützen, wenn du möchtest. Es geht wahrscheinlich um Shishlui Mfolosi. Ich habe dort tatsächlich auch gelebt, was es mir sehr viel einfacher macht, diesen Namen auszusprechen. Ja. Aber
also
genau.
Sprechen ihn auch ganz anders aus, als er geschrieben wird.
Und ich spreche ihn tatsächlich auch nicht richtig aus, okay. Sondern so, wie wir ihn aussprechen würden.
Ja.
Das ist theoretisch alles in Zulu, was ich nicht beherrsche. Aber im Großen und Ganzen sollte man verstehen, jeder Deutschsprachige zumindest und auch Englischsprachige, dass es um diesen Park geht.
Okay, bitte noch einmal, wie heißt der?
Shishlui Mfolosi.
Ich verlinke euch das trotzdem, dann könnt ihr es nochmal sehen, wie es genau geschrieben ist. Ist auf jeden Fall nochmal ganz beeindruckende Zahlen. Dann würde ich ganz gerne nochmal auf die anderen Präventionsmaßnahmen zu sprechen kommen, vor allem die Rangerarbeit. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Fahren die einfach den ganzen Tag Patrouille durch den Park, um den Park herum? Wie sieht die Arbeit da aus?
Auch das ist total abhängig vom Naturschutzgebiet. Zwischen nationalen Gebieten unterscheidet sich das natürlich auch mit vielen privaten Naturschutzgebieten, in denen es auch Ranger natürlich gibt und auch Nashörner. Je nach Bedrohungsgrad, sage ich mal, je nachdem, wie der Park aufgestellt wird, kann es sein, dass da Ranger zum Teil Tag und Nacht bei den Tieren stationiert sind, aber normalerweise oder in vielen Fällen wird da, genau wie du sagst, eben regelmäßig patrouilliert, es wird geguckt. Man muss auch wirklich nochmal betonen, die Nachfrage nach den Hörnern und der Preis, der da theoretisch erzielt werden kann, ist so groß, dass auch die Ranger sich dort wirklich in Gefahr begeben, diese Tiere zu schützen. Also es ist wirklich eine große, große Aufgabe, die die dort leisten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie dafür das nötige Equipment haben, ausgerüstet sind, auch mental ausgestattet sind, diese Leistung zu erbringen. Ich meine, wir sitzen hier in Deutschland und finanzieren da den Schutz zum Teil und sind da aktiv involviert, aber nicht so aktiv wie jemand, der dort sein Leben eigentlich täglich zum Teil aufs Spiel setzt, damit um diese Tiere zu schützen. Das ist eine Riesenleistung, die dort erbracht wird in den Revieren.
Was du sagst, finde ich total beeindruckend, weil als ich eben dort war, ich habe mich wahnsinnig viel, ich bin ja so eine Quatschtüte, sonst würde ich auch, glaube ich, keinen Podcast machen, wahnsinnig viel mit den Rangern dort unterhalten und genau das haben die mir nämlich auch bestätigt, ne, dass die dann halt sich für die Tiere einsetzen, gerne da sind, aber halt auch eben bedroht werden. Deswegen ist unfassbar wichtig, dass dort auch eine große Zusammenarbeit stattfindet und auch eben NGOs den Rangern den Rücken stärken und so weiter. Wie sieht denn da genau das aus mit dem WWF?
Also der WWF ist natürlich nicht nur für den Schutz von Arten zuständig, sondern es ist uns natürlich sehr wichtig, dass die lokalen Leute, die das garantieren und die damit leben müssen, mit eingebunden sind. Also die Arbeit mit RangerInnen ist extrem wichtig und da gucken wir schon, dass wir unterstützen können, dass die nötige Ausrüstung vorhanden ist. Das geht von den Uniformen, die RangerInnen haben, zu den Fahrzeugen, wo es geht, mit die sie nutzen. Auch das ist ein super wichtiges Equipment-Teil, was nicht billig ist, oft in der Anschaffung schwierig, aber so viel nutzt, weil das die Arbeit extrem erleichtert. Genauso gucken wir, dass wir unterstützen können, was die Ausbildung angeht, was auch die psychische Gesundheit angeht. Arbeiten dann nicht nur eben mit den RangerInnen, sondern gucken auch generell in vielen Gebieten, nicht nur fürs Nashorn generell, dass wir mit den BewohnerInnen um und an den Parks zusammenarbeiten, weil auch das ist nicht zu vernachlässigen, gerade im Nashornschutz. Das sind die Leute, die am ehesten wissen, was passiert, die wissen, wenn da jemand ist, der nicht normalerweise sich dort aufhält, wenn jemand seltsame Fragen stellt. Also auch sowas ist sehr wichtig, dass da gute Beziehungen herrschen und letztendlich erbeten wir von den Leuten dort ja auch, dass sie mit dem, was wir da schützen und kreieren, zusammenleben. Deswegen ist auch diese Zusammenarbeit extrem wichtig und da setzen wir viel drauf.
Wie ist denn jetzt der WWF Deutschland da irgendwie involviert? Also sind wir da nur am Mitmanagen? Wie sieht das genau aus, was du da so machst auch eigentlich?
Das ist tatsächlich gerade sehr, sehr spannend, weil wir jetzt gerade dabei sind oder es hat gerade begonnen, ein neues Projekt sozusagen oder ein neuer Ansatz, um in einem Park in Simbabwe, der Hwange Nationalpark, genau für die Nashörner eben verstärkt etwas zu tun. Wir haben da seit letztem Jahr einen verstärkten Managementauftrag mit dem Staat zusammen und fangen jetzt an, ein Programm aufzubauen, um auch da die Nashornpopulation wieder zu verstärken, es gibt noch Nashörner, um die 10, was eine sehr, sehr dezimierte Zahl ist von dem, was dort mal gelebt hat.
10.
Genau, 10 Stück. Zwei Hände, geht man von aus. Es ist, wie gesagt, gar nicht so einfach, Nashörner zu monitoren, weil sie eben doch sehr gut sich tarnen, wie viele, viele Tiere.
Hat ja auch also, einen Sinn und Zweck, ne?
Genau. 10 Spitzmaul-Nashörner ist auch wieder wichtig. Es geht nicht um Breitmaul-Nashörner, sondern hier spezifisch Spitzmaul-Nashörner. Und das Programm, was da jetzt gestartet wird, macht eben vieles von dem, was ich eben genannt habe. Es geht darum, die RangerInnen zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Aber im zweiten Schritt soll die Population dort verbessert werden, vermehrt werden im besten Fall. Und da wiederum muss jetzt als allererstes festgestellt werden, sind es wirklich genau 10, sind es 11, sind es 8, man weiß es nicht. Mhm. Und was man auch derzeit noch nicht weiß, ist die Geschlechter der Tiere. Das muss als allererstes natürlich festgestellt werden, weil wie wir vermutlich alle wissen, ist, wenn wir aus irgendeinem Grund dort 10 weibliche Tiere haben, dann warten wir lange darauf, dass die sich vermehren, weil es geht nicht. Deswegen im ersten Schritt wird jetzt dort ein Monitoring eingeführt. Das ist sehr spannend und zeigt auch wieder, finde ich, wie viel sich Naturschutz oder unsere ganze Welt verarbeitet. Das wird zum Teil mit Infrarotdrohnen unterstützt. Das ist Arbeit, die natürlich erst seit kurzem so möglich ist.
Ja.
Und was sehr aufregend ist, weil das früher musste man dort eben ganz anders vorgehen. Und das sind alles Tools, die uns heute zur Verfügung stehen, die es früher nicht gab. Es wird DNA-Proben entnommen und dadurch soll nun erstmal festgestellt werden, wie sieht der derzeitige Bestand aus. Und dann ist der langfristige Plan, dort die Population wieder auf ihre frühere Größe aufzubauen.
Wie?
Das ist eine weitere gute Frage. Was in Südafrika zum Beispiel schon sehr groß geklappt hat oder generell viel klappt, ist, dass vermutlich man auch Tiere umsiedeln kann.
Mhm.
Also erstmal ist immer das Wichtigste, dass man den Lebensraum sichert. Deswegen auch dort die Arbeit mit den Rangern, generell den Park dabei zu unterstützen, ein sicheres Umfeld zu geben. Weil bevor nicht diese Population gesichert ist, braucht man sie nicht aufbauen. Das führt dann eben nur dazu, dass wir wieder eben zu viel mehr Wilderei kommen und die Tiere wieder verlieren. Deswegen ist das mal Schritt 1. Und dann möchte ich da jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man guckt, wie schaut die Situation jetzt aus. Aber eine Maßnahme, die in der Vergangenheit in anderen Parks funktioniert hat, ist auch die Umsiedlung aus bereits gesunden Populationen. Also wenn eine Population so groß ist und gesichert, dass es ihr gut genug geht, dann ist es teilweise sogar sehr hilfreich, dass man dort Tiere entnimmt aus der Population. Da sind wir wieder bei Shushui, wo der WWF Deutschland bis vor einem Jahr auch aktiv noch den WWF Südafrika unterstützt hat, die da genauso ein Umsiedlungsprogramm leiten, schon seit 2003, was sehr, sehr erfolgreich war. Und dann guckt man eben, dass Tiere in andere Gebiete umziehen letztendlich. Das ist kein allzu freiwilliger Prozess, aber trotzdem sehr tragbarer und für das Tier auch gut. Und dann aus diesen entnommenen Tieren eine neue Population mit entstehen kann. Das ist tatsächlich auch nicht mal nur gut für den neuen Park, in dem das Tier kommt, sondern generell wichtig, weil die Population oder die Tiere so verstreut leben, dass man auch gucken muss natürlich, dass die Genpopulation heil ist. Also das
mehr Vielfalt.
Genau, mit nur 10 Tieren.
Ja.
10 sind schon mal eine gute Zahl, aber nehmen wir mal, es wären nur 3, 4. Das führt natürlich dazu, dass die Krankheitsanfälligkeit irgendwann steigt, weil die Genmischung nicht sonderlich gut ist. Und auch in Shushui war die Situation dann eben doch so, dass teilweise Populationen auch an ein Limit kommen, was ein Gebiet tragen kann. Und dann werden es nicht unbedingt mehr. Deswegen, wenn man diesen Zustand erreicht hat, ist es vielleicht auch sogar für die Quellpopulation gut, wenn man da Tiere ausnimmt, damit die wieder sich vermehren können und anderswo einfach die Tiere weiterleben können und nicht zu viele Tiere in einem Bereich leben. Das Problem hätten wir natürlich nicht, wenn alle Naturschutzgebiete gut verbunden wären. Das ist natürlich aber leider nicht immer der Fall und deswegen helfen wir da menschlich sozusagen nach.
Da haben wir auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial, also heißt das Wort. 2 Sachen ganz kurz, da du vom letzten Jahr und sowas gesprochen hast, zum Zeitpunkt unseres Gespräches. Wir haben jetzt gerade Anfang April 2026, damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Und die zweite Sache, tatsächlich haben wir auch gerade, also wir brauchen finanzielle Unterstützung, um die Projekte voranzutreiben. Wenn ihr wollt, dass dieses Projekt gelingt, damit die Nashörner mehr werden als 10, ich packe euch einen Spendenlink in die Shownotes mit rein. Da freuen uns über jeden Euro, der da reinkommt und eben diese Arbeit mit unterstützt. wenn wir jetzt so ein bisschen Utopie spielen, ein bisschen wünsch dir was. Was glaubst du, wie sieht es dort in 10, 20 Jahren aus in diesem Hwange Nationalpark?
Also im besten Fall haben wir wieder ein total in sich funktionierendes Ökosystem, in dem die Populationen, die traditionell, historisch gesehen dort gelebt haben, sich weitestgehend wieder so verhalten können und dürfen, wie sie es wollen und gewöhnt sind. Außerdem, das finde ich persönlich sehr wichtig, sollte da auch das dazu führen, dass es den umliegenden Gemeinden etwas bringt, was wir dort machen im Naturschutz. Hwange liegt, um jetzt nochmal technisch rauszugehen, in Kasa, dem Kavango-Sambesi-Naturschutzgebiet. Das ist das größte terrestrische Gebiet weltweit, länderübergreifend. Die Hoffnung wäre auch da, dass Hwange zwar ein sicherer Ort ist, der komplett geschützt wird, aber auch eher wie eine Insel fungiert für die anderen Gebiete drumherum. Es gibt dort keine Zäune in den meisten Fällen oder keine Zäune, die Naturschutzgebiete begrenzen. Und wenn es diesem einen Gebiet gut geht, dann sollte es allen Populationen und damit inkludiere ich, sage ich mal, die menschlichen Populationen so gut damit gehen, dass sie gemeinsam leben können und durch diesen Erhalt einer Landschaft die umliegenden Landschaften auch positiv beeinflussen.
Leonie Ernst, Project Manager Eastern and Southern Africa, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du uns mitgenommen hast und Aussprachestunde. Danke, danke, danke dafür. Das war Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF in Deutschland. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann sehr gerne in die Spotify-Kommentare oder per E-Mail an podcast@wwf.de. Und bis dahin,
ciao, ciao.